Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Blick in die Länder. Sommer, Sonne, Badespaß. Am Wochenende hatten wir ja vielerorts Badewetter, aber für viele heißt es im Nichtschwimmerbereich bleiben, weil sie eben nicht richtig schwimmen können. In den Corona-Jahren sind viele Schwimmkurse ausgefallen. Jetzt ist der Nachholbedarf groß. Wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen, das hören Sie gleich beim Freibadbesuch in Hannover. Das Heizungsgesetz soll noch in dieser Woche in den Bundestag gehen. Dass offensichtlich noch Diskussionsbedarf besteht, das erleben wir gerade, aber das stört manchen Eigentümer nicht. Vielerorts werden Wärmepumpen schon eingebaut. Vorausgesetzt, es finden sich die nötigen Handwerker dazu. Ein gelungenes Beispiel haben wir für Sie. Und Cannabis legalisieren, das ist der Plan der Bundesregierung. Die Eckpunkte dazu liegen vor. Die Abgabe sollen vor allem über Cannabis Social Clubs erfolgen. Ein solcher Club steht in Magdeburg in den Startlöchern. Wie sich einer der Gründer den Verkauf dann künftig vorstellt, das erfahren Sie. Der Sommer, er steht vor der Tür und die Badesaison ist in vielen Städten jetzt im Mai eröffnet worden. Doch nicht alle Kinder und Erwachsenen sind sichere Schwimmer. Der Nachholbedarf, wie gesagt, ist groß, was das Schwimmenlernen angeht, nach der langen Corona-Pause. Eine Umfrage im Auftrag der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, hat ergeben, dass jedes fünfte Grundschulkind nicht richtig schwimmen kann. Also ab in den Schwimmkurs, der allerdings gar nicht so einfach zu buchen ist. Mit Wartezeiten von 2 Jahren ist da laut DLRG derzeit zu rechnen und die Preise für Kurse privater Anbieter, die sind in die Decke geschossen. Vor gut einem Jahr schon hat die Region Hannover eine Schwimmoffensive gestartet, zusätzliche Übungsleiterinnen und Leiter ausgebildet und zahlreiche zusätzliche Kurse angeboten. So vielen Kindern wie möglich das Schwimmen beibringen, das ist das Ziel auch in dieser Badesaison. Die Schwimmoffensive wird in der Region weitergeführt und Werner Nording hat sich im Lister Freibad in Hannover umgehört.
Der 8-jährige Pekka macht gerade im Freibad einen Schwimmkurs und übt für das Bronzeabzeichen. Der Drittklässler weiß genau, was er in der Prüfung können muss.
Die Baderegeln aufsagen, 15 Minuten 10 Bahnen schwimmen.
In den 3 Corona-Jahren haben nahezu keine Schwimmkurse stattgefunden. Pekka war direkt betroffen.
Dass weniger Schwimmbäder auf hatten. Das fand ich nicht so schön.
Jetzt kann sich Schwimmtrainer Moritz Rüther vor lauter Anfragen der Eltern nach einem Platz im Schwimmkurs nicht mehr retten.
Wir konnten während Corona einfach aufgrund der Kontaktbeschränkungen leider nicht ausbilden. Teilweise waren die Bäder ja sogar geschlossen. Unsere Wartelisten sind voll, wir bilden aus, was wir können. Dennoch warten Eltern teilweise leider 2 Jahre auf unsere Kurse.
2 komplette Jahrgänge haben wegen Corona keinen Schwimmunterricht bekommen. Das sind 1 Million Kinder bundesweit, sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG. 60% der Kinder, die die Grundschule verlassen, können nicht sicher schwimmen, beklagt DLRG-Bundessprecher Achim Wiese.
20% der Kinder sind in der Tat wirkliche Nichtschwimmer, die also auch nicht mal ein paar Meter schwimmen können.
Durch Corona hat sich die Situation weiter verschärft. Dass weniger Kinder schwimmen lernen können, liegt aber auch daran, dass es in den 13.000 Kommunen bundesweit nur noch 860 Leerschwimmbecken gibt. Tendenz fallend. Das ist auch diesem Vater aufgefallen, der nach einem Schwimmbad gesucht hat.
Im Umland sind doch ein Großteil der Schwimmbäder mittlerweile geschlossen. Gefühlt gab es vor 30 Jahren deutlich mehr Schwimmbäder und damit halt auch viel, viel mehr Chancen, schwimmen zu lernen.
Um diesen Missstand zu beseitigen, hat die Region Hannover mit ihren 1,2 Millionen Einwohnern eine bundesweit beachtete Offensive für Schwimmanfänger gestartet, sagt Regionspräsident Steffen Krach von der SPD in seinem Büro.
Ich finde schon, dass man darauf achten muss, dass spätestens nach der Grundschule jede Schülerin, jeder Schüler schwimmen kann. Unser Ziel ist, dass wirklich jedes Kind hier in der Region Hannover ein Angebot bekommt für einen Kurs.
500.000 Euro gibt die Region Hannover dafür aus. 2.000 kostenfreie Kursplätze konnten die Kinder seit dem vergangenen Jahr schon nutzen. In diesem Sommer sollen weitere 1.000 folgen, mit einer Gebühr von 10 bis 20 Euro. Denn, so sagt Krach, nicht allen Eltern ist es möglich,
150 Euro oder 200, 250 oder sogar 400 Euro zu zahlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch eben kostenfreie bzw. sehr günstige Kurse anbietet.
Für DLRG-Sprecher Wiese ist Schwimmen nicht nur eine Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern für Kinder auch eine Lebensversicherung. Denn jedes Jahr ertrinken bundesweit etwa 20 Mädchen und Jungen, die nicht schwimmen können. Mit der Bäderschließung gehe aber auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt verloren.
Und wenn wir allein an unsere Kindheit oder Jugendzeit zurückdenken, Freibad, das war der Treffpunkt überhaupt.
Die DLRG hat die Bundesregierung aufgefordert, einen Masterplan aufzustellen, wo ganz konkret festgelegt werde, wie viel Schwimmbäder benötigt würden. Sonst werde Deutschland ein Land der Nichtschwimmer. Seit 20 Jahren spreche man das Problem an, doch die Zahl der Schwimmbäder gehe immer weiter zurück.
Die Schulen müssen den Auftrag, den sie durch die Kultusministerkonferenz ja haben, nämlich die Schwimmausbildung durchzuführen, diese Möglichkeit muss ihnen auch gegeben werden.
Schwimmtrainer Moritz Rüther erklärt, dass es das Wichtigste bei den Kindern sei, ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen. Dann gehe es ganz schnell mit dem Schwimmen lernen.
Wir beginnen erst mit Übungen, wo es darum geht, spielerisch gemeinsam ins Wasser reinzugehen, ins Wasser auszuatmen, Fangen zu spielen im Wasser und geht dann über in Schwimmbewegung, geht dann in Techniktraining, bis sie dann selbstständig im Rahmen des Seepferdchen 25 Meter schwimmen müssen.
Rüther muss immer seine Augen auf dem Wasser haben, denn auch im Training kann es passieren, dass die Schwimmrolle mal wegrutscht und die Kinder untergehen. Nichtschwimmer sollten nur unter Aufsicht ins Wasser gehen.
Ertrinken ist ein stiller Prozess. Meistens ist es so, dass sie einfach unter Wasser gehen, sei es aufgrund eines Krampfes, sei es aufgrund einer Krankheit. Und dann ist Ertrinken ein ganz, ganz stilles Phänomen. Deswegen ist es wichtig, dass man an bewachten Gebieten schwimmen geht, in Freibädern, an bewachten Stränden, wo Rettungsschwimmer sofort vor Ort sind, um dann im Zweifel auch helfen zu können.
Ja, Werner Nording war für uns im Freibad in Hannover unterwegs. Das Heizungsgesetz. Viel wird darüber diskutiert und gestritten. In der Ampelkoalition sorgt es derzeit für miese Stimmung. Der Gesetzentwurf soll ja noch in dieser Woche in den Bundestag gehen. Viele Hausbesitzer haben sich auch ohne Gesetz schon für einen Umbau ihrer Heizungsanlage entschieden, Wärmepumpen eingebaut. Auf die setzt ja die Bundesregierung bei der Wärmewende. Wie das abläuft, wenn ein Eigenheim umgerüstet wird, das hat sich unsere Reporterin Nadine Wojcik zeigen lassen. Im brandenburgischen Kleinmachnow am Rande von Berlin war sie beim Einbau dabei.
Im Haus der Hameyers steht alles Kopf. Der Vorgarten wird umgebuddelt, das Geländer der Kellertreppe abgeschraubt. Die Türzarge zum Heizungskeller muss raus. Doch die Öffnung ist nicht weit genug. Wie Ameisen laufen 7 Handwerker durch die dauergeöffnete Haustür. Am ersten Tag, dem Montagmorgen, wird es eng in dem etwa 4 Quadratmeter großen Kellerraum.
Darf ich reinkommen?
Natürlich, ja. Rein. Wir versuchen gerade hier eine ganze Dicke auseinanderzubauen. Die ganze Anlage zu demontieren und danach erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie, wo wir was anschließen können müssen. Da kommt Wasser.
Das Ding, dieses ganze Wirrwarr, wie Chef Mario Moritz sagt, ist eine 20 Jahre alte Gastherme. Sie hat ausgesorgt. Ersetzt wird sie nun durch eine Wärmepumpe.
Spätestens seit Putin einmarschiert ist in die Ukraine, ist mir das immer durch den Kopf gegangen, was man jetzt machen sollte.
Das ist Uwe Hameyer, Hauseigentümer, technikaffin und in Energiefragen auf dem neuesten Stand. Mit 85 Jahren.
Es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Man hatte sein Leben lang seinen CO2-Fußabdruck irgendwo negativ belastet. Und jetzt habe ich so ein ganz gutes Gefühl, dass man wieder ein bisschen was zurückgibt.
Als Architekt kennt sich Uwe Hameyer mit Baustellen aus. Interessiert schaut er den Handwerkern zu, ohne zu stören. Seine Frau hingegen ist vor dem Lärm geflüchtet. Früher reichte eine koffergroße Gastherme. Nun braucht es eine 170 Kilogramm schwere Pumpe und einen noch viel schwereren Speicher. Ein Zylinder, mannshoch.
Weil wenn ich jetzt hier ankippe,
ein schwarzes Ungeheuer.
Das ist wirklich ein Ungeheuer.
50.000 Euro kostet die Wärmepumpe von Ochsner mit Einbau. Gut ein Drittel deckt die staatliche Förderung. Installateur Moritz führt selbstständig eine kleine Firma. Vor 18 Jahren hat er in seinem eigenen Haus eine Wärmepumpe eingebaut. Seither montiert er sie am liebsten. Damit gebe es nie Probleme und dadurch zufriedene Kunden. Im vergangenen Jahr hat er 46 Wärmepumpen installiert und nur 2 Gasheizungen.
Ich mache Wärmepumpen schon ganz viele Jahre. Da hatten wir im Schnitt so, sag ich mal, 5 Anfragen im Monat gehabt. Ja, jetzt haben wir manchmal 10 am Tag. Also ist es schon extrem geworden. Wir kaufen die immer, wir bestellen die und wir haben immer im Schnitt so momentan so gute 20 Anlagen jetzt da. Das hat ja auch was mit Geld zu tun. Wir haben einen großen Kredit aufgenommen, damit wir diese Geräte im Vorfeld finanzieren konnten.
Uwe Hameyer hat Glück gehabt und innerhalb weniger Wochen einen Termin bekommen. Doch erst einmal musste der Förderantrag für den Bundeszuschuss bewilligt werden. Stolze 6 Monate Bearbeitungszeit. 3 Tage später, Donnerstagmittag. Wie sieht es jetzt in Haus und Garten aus?
Kommt zur Baustellenabnahme.
Können Sie machen, wir sind fertig.
Sogar den Rasen haben Sie wieder hingelegt.
Genau, stechen Sie immer ab und legen Sie wieder sauber hin. Und wenn es jetzt zweimal regnet, sehen Sie nichts mehr von dem.
Alles klar jetzt mit dem Anschließen?
Ja.
Auszubildende Marie-Sophie verbindet im Vorgarten ein ganzes Knäuel Kabel. Hier steht der Ventilator auf einem extra gegossenen Fundament. Er saugt die Luft ein und erzeugt mit Hilfe von Kältemittel Energie. Ist das Ding nicht total laut?
Gibt es nicht irgendwie wie beim Raketenstart jetzt so einen roten Knopf, wo man dann drauf haut?
Macht der unten. Das ist Volllast. Wintervolllast.
Ich glaube Ihnen das immer noch nicht.
Ja,
ich dachte, das ist Eleganz durch Größe.
Uwe Hameyers Blick wandert von seiner neuen Hightech-Wärmepumpe hoch zum Dach. Seit kurzem ist es mit Solarzellen übersät. Jetzt müssen nur noch die Elektriker kommen und die Anlage startklar machen. Dann leben die Hameyers wie auf einer Insel. In Sachen Energie vollkommen autark.
Nadine Wojcik war bei uns mit dabei beim Umbau der Heizung in Kleinmachnow. Nach Ostern hat die Ampelregierung die Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung vorgelegt und demnach kann nur legal kiffen, wer Mitglied in einem Cannabis-Social-Club ist. Das sollen Anbauvereine sein, für die strenge Regeln gelten. Wie das genau funktioniert, darüber machen sich zurzeit bundesweit Menschen Gedanken, die sich vorstellen können, einen solchen Club zu gründen. Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, der hat einen Mann besucht, der dabei ist, in Magdeburg den wohl ersten Cannabis-Social-Club dort in Sachsen-Anhalt zu gründen.
Ein Plattenladen im Zentrum von Magdeburg. Zu kaufen sind hier neben Schallplatten, Graffiti-Spraydosen und Kifferzubehör. Matthias Redlich steht hinter der Theke und verkauft gerade Aktivkohlefilter, die beim Joint die Schadstoffe rausfiltern. Der 36-Jährige hat vor 12 Jahren mit dem Kiffen angefangen. Auf einer Party ist er auf den Geschmack gekommen und seitdem hat er sich Marihuana für den Eigenbedarf auf dem Schwarzmarkt besorgt.
Also immer mit der Ungewissheit, was habe ich, was bekomme ich hier. Ist es rein, ist es gestreckt, man weiß es halt nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich einen Club machen möchte. Weil ich einfach genau wie, wenn ich ein Bier kaufen gehe, weiß, ich kaufe gerade Bier und nicht Schnaps. Und genauso möchte ich in meinen Club den Mitgliedern halt auch die Garantie geben, wenn sie halt eine Cannabisblüte kaufen, die halt nur 10% haben soll oder 15% haben soll, dann kriegen die auch eine, die 10 oder 15% hat und nichts anderes.
Raus aus der Illegalität, rein in den Cannabis-Club. So stellt sich das Matthias Redlich vor. Doch erstmal muss ein Verein gegründet werden, so sieht es der Gesetzentwurf vor. Momentan sind Redlich und Co. 7 Gründungsmitglieder. Die meisten möchten noch anonym bleiben. Denn noch ist die Sache mit dem Kiffen in einem juristischen Graubereich. Die Droge ist zwar illegal, kleine Mengen für den Eigenbedarf werden aber zum Teil nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Matthias Redlich spricht offen darüber. Er hat vor 3 Jahren eine Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbands in Magdeburg gegründet. Ein Interessenverband, der sich für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland einsetzt. Seit Jahren verkauft er Kifferzubehör. Nun auch legal Cannabis für Vereinsmitglieder anbieten zu können, wäre für ihn ein konsequenter Schritt. Die Unterlagen für den Cannabis Social Club liegen beim Notar und beim Amtsgericht Magdeburg.
Eine genaue Zeitangabe kann ich noch nicht machen. Aber wir rechnen spätestens dann, wenn das Amtsgericht uns als Verein eingetragen hat, dass wir damit starten. Und sollten wir vorher schon anfangen, dann werden wir das verkünden.
Vorausgesetzt, das Gesetz zur Legalisierung ist in Kraft. Was ebenfalls noch fehlt, der Treffpunkt, quasi das Vereinsheim. Redlich hat zwar schon ein paar Objekte in Aussicht, aber er will auch hier noch den Gesetzgebungsprozess abwarten. Momentan sieht der Entwurf aus dem Gesundheitsministerium vor, dass Cannabis-Clubs einen Mindestabstand von 250 Metern zu Kitas, Schulen und Suchtberatungsstellen haben müssen. Allerdings kann sich an diesen Meterangaben noch im Laufe der Beratung im Bundestag etwas ändern. Redlichs Cannabis e.V. wird eher eine Abgabestelle als eine Kneipe werden, denn Rauchen im Club selbst ist verboten.
Richtig, es ist wie ein Volleyballclub, wo ich kein Volleyball spielen darf.
Aber die Vereinspflichten, die gehören beim Cannabis Social Club dazu. Mitgliedsbeitrag pro Monat zahlen, 10 Euro, dann noch die Ämter, es gibt Vereinsvorsitzende, Schatzmeister, Schriftführer, einen Anbaurat, einen Jugendschutz und einen Suchtbeauftragten.
Es ist natürlich viel Bürokratie, was auf uns zukommt, das wissen wir. Aber dadurch, dass ich das nicht alleine mache, sondern noch ein Team habe, was auch funktioniert und die alle dahinter stehen, wollen wir uns halt der Aufgabe stellen und zeigen, dass es funktioniert.
Das Herzstück des Cannabis Social Clubs wird die Pflanzenproduktion sein. Der Cannabis Kleingarten, wobei klein relativ ist, sagt Matthias Redlich.
Wenn wir mal davon ausgehen, wir haben 500 Mitglieder. Jeder von denen darf ja bis zu 3 Pflanzen nachher im Club besitzen oder anbauen lassen. Dann sitzen wir nachher mit 1500 Pflanzen. So, die brauchen Platz.
Und sie brauchen Wasser, Dünger und Strom für die Wärmelampen im Winter. Der Magdeburger Cannabis Club wird ein Gewächshaus benötigen, eine Freifläche für den Sommer, einen Zaun und professionelle Gärtner. All diese Kosten fließen in den Cannabispreis.
Das heißt, wenn das Gramm Cannabis nachher für, ist nur ein Beispiel, für 7 Euro abgegeben wird oder 8 Euro, dann haben wir damit alle Kosten gedeckt, die wir im Verein brauchen.
Der Marihuana-Verkauf an Mitglieder werde mal ein gutes Geschäft werden, sagt Matthias Redlich. Ein gemeinnütziges und stark reglementiertes, aber ein Geschäft. Bereits jetzt gäbe es über 100 Interessenten in Magdeburg für den ersten Cannabis-Social-Club in Sachsen-Anhalt. Pro Tag beantwortet der 36-Jährige 20 Mails zur Vereinsgründung. Überwiegend sind das Leute, die ebenfalls einen Cannabis-Social-Club gründen wollen und nicht wissen, wie man sich durch das Bürokratiedickicht durchmanövriert. Matthias Redlich ist da schon einen Schritt weiter mit seinem Cannabis-Verein. Wenn der Gesetzgeber grünes Licht gibt, möchte der Magdeburger sofort loslegen mit dem Verkauf von Marihuana an Mitglieder.
Der Beitrag von Niklas Ottersbach. Und ja, noch liegen nur die Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung vor. Es gibt ja auch viel Kritik daran, etwa von Ärztepräsident Reinhardt, der erklärt hat, es sei nicht die Aufgabe eines Gesundheitsministers, eine weitere Droge nach Alkohol und Rauchen zu legalisieren. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit unserem Bildungsmagazin Campus und Karriere. Deutschland heute geht zu Ende. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.